Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Möglicher Abrechnungsbetrug mit Corona-Schnelltests. Brauchen wir mehr Kontrollen? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Cafés bieten sie an, vor Baumärkten und in Geschäften sprießen Stellen für kostenlose Corona-Schnelltests für alle wie Pilze aus dem Boden. Doch Medienberichten zufolge soll es Abrechnungsbetrügereien bei den Schnelltests gegeben haben. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Darüber spreche ich heute mit dem Berlin-Korrespondenten Norbert Wallet. Hallo, Herr Wallet.
Hallo nach Stuttgart.
Herr Wallet, worum geht's denn bei diesen angeblichen Abrechnungsbetrügereien?
So ganz genau wissen wir das noch gar nicht. Ausgelöst wurde die Debatte von journalistischen Recherchen von einigen Kollegen. Die Süddeutsche Zeitung, der WDR, der Norddeutsche Rundfunk haben zusammen recherchiert und haben einfach Stichproben gemacht bei einigen Testcentern und haben herausgefunden, dass es eine, jedenfalls bei ihren Stichproben, eklatante Ungleichgewicht gibt zwischen den tatsächlich genommenen Tests und den tatsächlich mit den kassenärztlichen Vereinigungen abgerechneten Tests. Und dieser Unterschied ist eklatant. Es gibt einen Fall in Essen an einer Teststelle, wo 70 Proben nachweislich genommen wurden und 1000 abgerechnet worden sind. Das sind Einzelfälle. Es gibt auch in Köln Stichproben, die gemacht worden sind, wo man zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist, auch in Münster. Das sind natürlich deutliche Hinweise, dass da möglicherweise etwas schief läuft. Und wenn man genauer die Materie anschaut, sieht man, dass es, wenn betrügerischer Ehrgeiz vorliegt, dass es Betreibern leicht gemacht wird, Unregelmäßigkeiten vorzunehmen. Das heißt alles noch nicht, dass es tatsächlich Betrügereien gibt. Es gibt keine Verurteilungen. Es gibt allerdings inzwischen Untersuchungen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Bochum, die wegen Betrugsverdacht ermittelt. Also es gibt Anzeichen, müsste man sagen, dass hier nicht alles fair gespielt wird. Beweise gibt es noch nicht, aber die Politik ist alarmiert und versucht genauer hinzuschauen.
Auffällig ist ja, dass sich die Zahl dieser Schnelltestzentren schlagartig erhöht hat. Gibt es denn da ausreichend Restriktionen, wenn man so ein Zentrum oder so eine Teststelle einrichten möchte?
Also das ist in der Tat auch eine Sache, die mich erstaunt hat, als ich heute in dem Thema recherchiert habe. Es ist ziemlich einfach für einen Betreiber, einfach loszulegen. Im Grunde braucht man im Südwesten, aber das ist in weitaus allen Bundesländern auch so, eine doppelte Registrierung beim Gesundheitsamt und bei den kassenärztlichen Vereinigungen des jeweiligen Bundeslandes. Das geht zum Beispiel im Südwesten online. Man muss dem Gesundheitsamt nachweisen, dass man bestimmte Qualitätskriterien erfüllt, auch Hygienestandards einhält. Und man meldet sich bei den KV'n an, die Abrechnungen übernehmen. Und dann ist man im System. Und dann muss man eigentlich nur noch zwei Dinge muss man mitteilen. Wie viele Tests man gemacht hat und welche Materialkosten entstanden sind. Und das Ganze wird jetzt nicht gerade billig entlohnt. Ein Test wird erstattet mit 12 Euro und dazu kommen abrechnungsfähige Materialkosten von bis zu 6 Euro. So, und die KV'n sind im Grunde nur Weiterleiter der Daten. Die schauen jetzt nicht, die nehmen eine Plausibilitätsprüfung vor. Die bezieht sich aber auf sehr formale Sachen, also zum Beispiel, ob tatsächlich die Tests richtig mit 12 Euro angegeben werden oder ob eine andere Zahl angegeben wird bei den Materialkosten. Also es ist eine formale Prüfung, aber keine inhaltliche Prüfung. Das würde die KV'n auch im Moment erheblich überfordern, sodass man sagen kann, dass es den Betreibern zurzeit sehr leicht gemacht wird.
Das klingt, als ob das System sehr leicht missbraucht werden kann. Allerdings war es ja auch gewollt, dass das so unbürokratisch abläuft, oder?
Ja, beides ist richtig. Also in der Tat ist nach dem ersten Augenschein ist dieses System, wie es jetzt installiert ist, tatsächlich missbrauchsanfällig. Aber es ist durchaus Wille des Gesetzgebers, dass man einen ganz unbürokratischen Ablauf schafft, weil man ja möchte, dass es viele Testcenter gibt. Und das, was wir jetzt erleben, dass sozusagen neuerdings diese Zentren sozusagen zum Straßenbild gehören, das ist ja genau das, was man möchte, um eine schnelle und einfache Rückkehr zum normalen Nach-Corona-Leben zu ermöglichen. Also wenn ich halt eine Möglichkeit habe, die leicht erreichbar ist, einen Schnelltest zu machen, dann kann ich natürlich den Einzelhandel leichter öffnen, dann kann ich in der Gastronomie, mindestens in der Außengastronomie, schneller auf einen Normalbetrieb umstellen. Das ist also sehr erwünscht. Je erreichbarer und verfügbarer diese Testzentren sind, umso besser und umso schneller normalisiert sich unser Alltagsleben. Deswegen muss man in der Tat jetzt sich sehr davor hüten, eine große papierlastige Bürokratie aufzubauen, die es Betreibern von Testzentren schwer macht und eine abschreckende Wirkung hat. Eigentlich möchte man genau das Gegenteil. Und das ist eben genau die Krux und die Schwierigkeit, in der man da steht. Man muss eine Balance finden zwischen einem System, das Missbrauch verhindert, aber eben auch ein System, das nicht die Eröffnung von Testzentren zu einem Unterfangen macht, das man lieber nicht in Angriff nimmt, weil es einfach zu bürokratisch ist.
Wie man jetzt bei diesen Corona-Schnelltestzentren weiter verfahren will, darüber haben die Landesgesundheitsminister heute mit Bundesgesundheitsminister Spahn in Berlin beratschlagt. Was dabei herauskam, darüber reden wir gleich. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 € im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Leitartikel von meinem Kollegen Matthias Schiermeier. Steuern für Rentner sollen gesenkt werden. Wie ist das Urteil des Bundesfinanzhofs zu bewerten? Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Corona-Schnelltestzentren können ihre Abrechnungen sehr leicht fälschen. Das war jetzt auch Thema beim Treffen der Landesgesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Was ist denn bei diesem Gespräch virtuell, nehme ich an, herausgekommen, Herr Wallett?
Ja, es hat sich zunächst mal wieder die alte Weisheit oder der alte Spruch bewahrheitet: Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Der hat sich in der Tat jetzt etabliert, Bund und Ländervertreter, Vertreter von kommunalen Spitzenverbänden und der kassenärztlichen Vereinigungen sollen sich jetzt mal zusammensetzen. Das klingt so, als wenn man es auf die lange Bank schieben will. Das ist aber die feste Absicht aller Teilnehmer, dass es trotzdem schnelle Ergebnisse geben soll. Innerhalb von Tagen heißt das im Bundesgesundheitsministerium, nicht innerhalb von Wochen. Und man sucht natürlich nach Möglichkeiten, wie man Missbrauch schwieriger macht. Das ist kein ganz leichtes Thema. Eine Sache, die ist relativ unbürokratisch und ziemlich logisch, weil sie auf einen Marktmechanismus setzt. Jens Spahn hat ins Gespräch gebracht, die Erstattungspreise drastisch zu reduzieren. Wir haben ja gesagt, 12 Euro pro Test werden im Moment erstattet. Bis zu 6 € Materialkosten. Das ist schon eine abgesenkte Summe. Die waren bis April, lag der Preis da noch bei 9 €. Aber jetzt hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, alles zusammen, also die Testerstattung und die Materialkosten, sollte sinken auf einen Wert von, wie er vorgeschlagen hat, unter 10 €. Das setzt schon mal an einer Stelle an, die es sozusagen für Leute, die jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen wollen, weniger attraktiv machen. So, das ist der eine Punkt. Und dann unterhält man sich in dieser Runde über Möglichkeiten, das Finanzamt in die Prüfung einzubeziehen. Dazu müsste man allerdings, ganz leicht ist das nicht, denn dann müsste man die Betreiber verpflichten, ihre Steuer-ID anzugeben bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Also wie weit das rechtlich alles möglich ist, wird eben jetzt noch geprüft. Das sind so die beiden großen Ansatzpunkte und es so eine gewisse Art von Schriftlichkeit soll in dieses bislang ganz unbürokratisch digitale Verfahren dann auch noch eingebracht werden. Es wird überlegt, ob es nicht eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes geben muss, dass die Betreiber sozusagen in der Lage sind, ein Testzentrum zu führen. Das alles soll dann münden, möglichst schnell, in eine Änderung der Testverordnung. Und wenn das so geht, wie die Beteiligten sich das bisher jetzt überlegt haben, könnte das noch, sagen wir mal, im Laufe der nächsten, diese Woche ist eine Feiertagswoche, aber im Laufe der nächsten Woche, vielleicht bis Ende der nächsten Woche, tatsächlich umgesetzt sein.
Könnte denn das auch darin münden, dass man die Tests pro Bundesbürger reglementiert oder reduziert auf eine bestimmte Zahl?
Nee, das ist genau das, was man auf keinen Fall möchte. Denn man möchte ja, dass die Bürger sozusagen ihr möglichst unabhängiges, normales Alltagsleben führen können. Und dazu ist eben sind halt viele Tests nötig, möglicherweise eben mehr als einer in der Woche. Das in einem ursprünglichen Entwurf der Testverordnung stand ja mal drin, dass jeder Bürger das Recht hätte auf einen kostenlosen Test in der Woche. Das steht nicht mehr in der Verordnung drin, dort steht eben das Wort mindestens drin, mindestens einen Test in der Woche, was im Klartext heißt, dass sich jeder Bürger so viele Schnelltests besorgen kann, wie er braucht. Und das ist ausdrücklich gewünscht und das wird auch so bleiben. Es hätte auch noch andere Möglichkeiten gegeben, sagen wir mal, das Ganze wirklich eindeutig fälschungssicherer zu machen. Also wenn zum Beispiel die Bürger in Vorlage gehen würden und erstmal die Tests zahlen und dann abrechnen mit dem Finanzamt oder mit den Krankenkassen oder wie auch immer, dann wäre das natürlich ein fälschungssicheres System gewesen. Wäre allerdings natürlich dann auch gleichzeitig ein System gewesen, das massive Abschreckungswirkungen gehabt hätte. Und das ist eben ganz genau das, was man nicht will. Man möchte jetzt keine Hürden aufbauen, die jetzt inzwischen ja doch schnell dicht gewordene Infrastruktur an Testzentren wieder rückgängig macht oder wieder grobmaschiger macht. Das soll genau nicht geschehen.
Kann ich denn als gemeiner Testwilliger überhaupt erkennen, ob es alles mit rechten Dingen zugeht oder nicht?
Eigentlich ist das für den Getesteten ziemlich schwierig. Also ich meine, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass schon allein das Prozedere, wie getestet wird, ziemlich unterschiedlich gehandhabt wird. Also es gibt natürlich Testzentren, die das sehr gründlich machen, wo auch die Probenentnahme gar nicht so richtig angenehm ist, weil man es halt dann doch sehr gründlich macht und nicht nur irgendwie sehr oberflächlich im vorderen Nasenraum ein bisschen herumstochert. Klar, wenn man natürlich ein Testzentrum hat, wo das dauernd passiert, ja, sollte man da ohnehin nicht mehr hingehen, weil man geht ja nicht nur hin, damit man irgendwie eine grüne Karte bekommt, mit der ich überall Einlass habe, sondern weil man sicher gehen will, dass man tatsächlich Corona-frei, also Covid-frei ist, ja, virusfrei ist. Insofern sollte man das dann ohnehin lassen. Ansonsten muss man sich wahrscheinlich auf seinen gesunden Menschenverstand verlassen und sich vielleicht auch anschauen, wer der Betreiber ist. Also ich will keinen Verdacht aussprechen, aber macht vielleicht dann doch einen Unterschied, ob ich in eine Teststation gehe, die vom DRK oder vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben wird oder in eine Teststation gehe, die jetzt seit neuestem in meiner benachbarten Shisha-Bar aufgestellt wird, wie das hier in Berlin gang und gäbe ist. Also man sollte halt genau hingucken, dass man es richtig selber als Person, die sich testen lässt, mitbekommt, dass dort betrogen wird. Das ist nicht der Fall, denn der Augenblick, wo die Betrügerei geschieht, die vollzieht sich ja nicht vor Augen des Kunden sozusagen, sondern das ist ja in dem Moment, wo ich Anzahl der Tests und Kosten einfach in einen Computer eingebe und da bin ich nicht dabei. Ja.
Danke an Norbert Wallert für diese Einordnungen. Und das war der Feierabend-Podcast am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.